Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
I don't want to set the world on fire.
Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Außer der Telestammtisch. Der ist jedes Mal anders. Und wir haben heute eine sehr illustre Runde, um über die neue Fallout-Serie zu sprechen. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mal die Schlogger ran. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
Und den Johannes. Ich begrüße dich.
Hallihallo.
Ja, und wie gesagt, wir besprechen heute die demnächst erscheinende Serie zum Fallout-Franchise, die halt einfach heißt Fallout, bei Amazon Prime. Und wir sind gespannt, vor allem ich bin sehr gespannt. Aber bevor wir anfangen, haut doch mal raus, wie viel Erfahrung ihr mit Fallout habt. Schlogger, fang du doch bitte mal an.
Also ich habe tatsächlich die Spiele nie selbst gespielt, aber war ein passiver Zugucker. Also ich durfte zugucken, wie mein damaliger Freund sehr genau alles eingesammelt hat, sich alle Kronkorken geschnappt hat, die er finden konnte, sich gerne von Sidequests hat ablenken lassen. Und er hatte tatsächlich dann auch diesen Pitboy, den man dann zu diese Collectors Edition, also ich hatte auch den Pitboy in der Hand. Und mehr habe ich tatsächlich nicht zu Fallout auf Lager.
Mir geht es eigentlich ähnlich. Ich habe Fallout 3 mal angespielt, aber ansonsten habe ich vor allem dabei zugesehen, wie Fallout 3, 4 und New Vegas gespielt wurden. Also es ist eine, ja, bisschen Einblick in die Welt bekommen, aber vom Gameplay selber nicht so viel.
Okay, da muss ich mir jetzt outen. Ich bin halt wirklich Freak. Ich sitze hier in meinem kleinen Heimstudio. Über mir hängt ein Cupboard, ungefähr 2 Meter breit. Und das ist voll mit Fallout-Merch. Also hauptsächlich Nuka-Cola, Nuka-Cola Quantum und so ein bisschen Wall-Tech-Kram. Ich habe auch einen Pip-Boy, ich habe eine Mini-Atombombe und den ganzen Spaß. Spielzeitmäßig, Leute, ich habe über 700 Stunden Fallout 76 weg. Ich habe 200 Stunden Fallout 3, 100 Stunden Fallout 4, 300 Stunden Fallout Shelter. Also wir sind da bei einer vierstelligen Gesamtsumme an Spielzeit, die ich da habe.
Ja, gut, dass du dabei bist bei der Besprechung mit uns Kacknoobs.
Das Ding ist, wenn... Ich bin ja nun Teil auch von einer Fallout-Community, die da heißt Vortech Germany, Grüße gehen raus, und da bin ich quasi der Noob von den allen. Ich habe zum Beispiel New Vegas nur mal angespielt, weil es mir aber nie gefallen hat, weil das Feeling bei mir nicht rüberkam, habe ich es nie zu Ende gespielt. Und da gibt's ja auch innerhalb der Fallout-Community große Streits, welche Spiel denn das beste Fallout jemals aller Zeiten war.
Okay, das wird spannend. Das heißt ja, wirklich Grüße gehen raus. Du musst hier für alle Fallout-Fans da draußen sprechen und wir sprechen, also Johannes und ich sprechen für diejenigen, die so halb drin sind, beziehungsweise Johannes noch mehr als ich, die einschätzen können, kann man die Serie auch gucken, ohne dass man die Spiele gespielt hat. Da heißt, du musst ein großes, du hast jetzt viel Verantwortung, die du auf deinem Rücken tragen musst.
Ja, ich merke das schon, genau. Aber das ist ja gut. So haben wir wenigstens die Sichtweise von Leuten, die halt wirklich in dem Thema wirklich tief drin sind und auch die Sichtweise von Leuten, die halt das Thema nicht kennen, ob das auch was für die ist. Und das ergibt doch ein schönes Gesamtmedley, oder?
Ja, perfekt.
Auf jeden Fall.
Wer von euch beiden möchte mal zusammenfassen, worum es denn in der Serie geht?
Kann ich machen.
Dann leg los.
Also, wer Fallout nicht kennt, und da kannst du gerne reinkrätschen, Kenny, wir haben hier die bekannte 1950er-Ästhetik. die nach der nuklearen Apokalypse vermischt wird eben mit einer neuen Welt, in der, wie gesagt, die Atombomben hochgegangen sind nach dem Kalten Krieg, beziehungsweise Kalter Krieg, war es der Kalte Krieg? Egal, es sind auf jeden Fall Atombomben hochgegangen. Wir haben Bewohner, die unter der Erde überlebt haben in verschiedenen Vaults. Wir haben Figuren, die über der Erde überlebt haben und wir haben Menschen, die irgendwie anders überlebt haben, das weiß ich tatsächlich gar nicht, diese stählerne Brüderschaft, die so fürs Militär stehen. Das sind so die drei großen Fronten, die es da gibt, also Menschen unter der Erde, Menschen über der Erde, die dem nuklearen Holocaust ausgesetzt wurden und eben diese stählerne Brüderschaft. Und die Serie setzt jetzt hier, die übrigens Canon ist, habe ich gehört, also alles, was in der Serie passiert, passt auch inhaltlich zu den Videospielen. Aber wieder zurück zur Serie. Die Serie spielt jetzt 219 Jahre nach der nuklearen Apokalypse und wir kriegen drei Geschichten zusammengewoben. Erstmal die von einer Bewohnerin von Vault 33, das ist Lucy. Die wird durch ein Unglück dazu gezwungen, ihren Vault zu verlassen und nach oben zu gehen. Dann verfolgen wir Ereignisse um Maximus. Maximus ist in der stählernen Brüderschaft. Und wir verfolgen einen Ghoul. Ghoul werden Teile der Bevölkerung genannt, die überlebt haben, die aber schon sehr viel von der nuklearen Strahlung abbekommen haben, deswegen optisch nicht mehr ganz so einwandfrei sind und die auch schon relativ alt sein können. Der Ghoul, von dem kriegen wir auch noch die Hintergrundgeschichte mit, aber da wollen wir jetzt natürlich nicht spoilern. Und diese drei Figuren werden dann in der Serie aufeinandertreffen.
Wunderschön zusammengefasst. Traumhaft. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wir haben ja den Podcast eröffnet mit dem berühmten Zitat: Krieg bleibt immer gleich, oder auf Englisch War never changes. Das habe ich hier vermisst. Jedes Fallout-Spiel fängt mit einem Intro an, das genau diese Worte spricht, stellenweise auch in der deutschen Synchro mit richtig großartigen Synchronsprechern. Und das fängt hier einfach an und das wird nicht gesagt. Das finde ich schon als Fallout-Freak eine herbe Enttäuschung, weil das eigentlich die Einleitung für alles ist. Du bist gezwungen, in der Fallout-Welt dieses Zitat zu bringen, bevor du die Geschichte erzählst.
Weißt du, wir hoffen einfach mal, dass unsere Gedächtnisse so schlecht sind, dass dieses Zitat kam, aber es wir ausgeblendet haben, weil der Rest der Serie uns alles überschrieben hat.
Vielleicht machen die das ja auch wie bei Daniel Craigs Bond-Einstieg, dass es am Ende der Staffel, weil wir haben ja nicht alle Folgen gesehen, dass es am Ende der Staffel erst kommt.
Stimmt, wir haben nur die Hälfte gesehen. Nur 4 Folgen von den 8 Folgen wurden uns ja vorher zugänglich gemacht. Dankeschön, Johannes, stimmt.
Ich möchte mal kurz auf die Geschichte zurück. Also mal um das zeitlich ein bisschen zusammenzuschieben. Die Fallout-Welt selbst ist wie so eine Art Paralleluniversum. Das heißt, der Zweite Weltkrieg war passiert, Atombomben wurden geworfen und ab da hat sich die menschliche Zivilisation in eine andere Richtung entwickelt. Das heißt, was dort nie erfunden wurde, waren die sogenannten Transistoren. Dementsprechend wurde viel Technologie auf Grundbasis von Atomkraft gemacht. Und da hat sich halt eine parallele Zeit entwickelt, deswegen sieht doch alles dort so ein bisschen zukunftsmäßig aus, also du hast so Roboter und dieses ganze Art Deko-mäßige, was aber dann in die Zukunft geschoben wurde. Das heißt, der Tag der Bomben war 2077 und wir spielen, exakt gesagt, im Jahr 2286. Um das mal einzuordnen, Fallout 3 spielt 2277, New Vegas 2281 und fordert die Fallout-Serie quasi 5 Jahre nach New Vegas, aber ein Jahr vor Fallout 4. Also okay, ist da alles irgendwo ein bisschen dazwischen. Das heißt, es können Sachen in der Serie passieren, die quasi in Fallout 3 schon passiert sind, aber in Fallout 4 zum Beispiel noch nicht.
Genau, und was ich auch gehört habe, also das ist natürlich dann Quatsch, was ich gerade gesagt habe mit Kaltem Krieg. Also es ist halt einfach aus anderen Gründen die Atomexplosion gekommen.
Ja, das ist der große Krieg zwischen der westlichen Welt und China vor allem.
Ah, okay. Und es ist ja quasi, das sind ja die 70er Jahre, die man sich in den 50er Jahren vorgestellt hat, wie die Zukunft aussehen würde.
Ja, genau. So ungefähr muss man sich vorstellen. So im Sinne von, wie hätte man sich die Zukunft vorgestellt in den 50er Jahren, einfach ein bisschen weitergesponnen.
Und was auch wichtig ist, ist in den Spielen dieser satirische Aspekt. Also wie Amerika da dargestellt wird, soll ja keine Huldigung sein, sondern es ist alles eine große Satire. Mhm. Deswegen haben wir hier auch ganz viel schwarzen Humor. Wir haben übertriebene Gewalt,
oh ja.
Also zumindest in den Spielen. Und das ist alles, also es ist schon ernst, aber es ist eben auch alles mit diesem satirischen Augenzwinkern dazu.
Genau, es ist wirklich brutal, oder?
Ja, das wusste ich nicht. Also ich da konnte ich mich nicht mehr dran erinnern vom Zugucken, aber das wurde mir dann gesagt, erklärt von meinem Zugucker, weil ich fragte, ja, ist es in den Spielen auch so? Sind die Monster auch so? Und die da auftauchen, so, ja, es soll übertrieben sein. Anscheinend, wenn du einen Kill machst, dass es übertrieben wegsplättert alles. Ist das wirklich so?
Ja, tatsächlich. Also es gibt, vor allem die älteren Teile sind alle sehr blutig. Wo du hast ja diesen berühmten Pip-Boy, wo du dann quasi die Art Zeit anhältst oder die Zeit stark verlangsamst. Und dann kannst du quasi auch, wenn du jetzt schießt, zum Beispiel gezielt sagen, ich möchte jetzt auf den linken Arm schießen, auf den Kopf, auf den rechten Fuß, je nachdem, was du halt damit erwirken willst. Und da kann es auch mal sein, dass dann zum Beispiel durch irgendeine Spezialfähigkeit der ganze Fuß explodiert, einfach so.
Weil dafür muss ich sagen, so brutal fand ich es gar nicht. Dann ist es ja eigentlich nicht so. Also es gibt natürlich viel Brutales, aber so übertrieben brutal fand ich es nicht. Oder wie ging es euch da?
Auch ich fand das schon, also ich glaube dadurch, dass diese satirische Tonalität hat zumindest irgendwie die Wirkung der Gewalt halt abgeschwächt, ne? Also es ist hier keine Gewalt, die einen irgendwie ins Mark erschüttert. Gerade es gibt relativ früh, bevor Lucy halt gezwungen wird auszuziehen aus ihrem Vault, einen blutigen Überfall auch mit schönen Musik unterlegt und Slow Motion, und das ist schon ordentlich blutig und deftig, aber es ist halt auf so eine humorvolle Art, oder?
Ja, überspitzt definitiv. Also du merkst, das soll nicht realistisch sein.
Ja, aber ich fand jetzt, also ich habe jetzt den Vergleich The Boys im Hinterkopf, der auch ein satirisches Amerika zeigt, oder einen satirischen Superheldenkult. Und da hat es mich irgendwie mehr erreicht als hier jetzt. Also die Serie ist sicher noch viel brutaler, also The Boys jetzt. Aber hier habe ich manchmal den Ton nicht ganz begriffen. Also mich hat die Gewalt, die wirkt für mich dann, oder die schlimmen Dinge, die da passieren, die haben mich dann manchmal nicht so ganz erreicht, weil es eben so einen komischen Zwischenton hatte. Das ist ja was völlig Subjektives.
Aber so richtig den Ton getroffen, dass es witzig sein soll, haben sie aber auch nicht, oder?
Nee, aber fandet ihr von euch, und vor allem du, Kenny, weil du mehr Ahnung hast, aber natürlich auch du, Johannes, dass es den Ton der Videospiele getroffen hat?
Ja, schon. Also vielleicht jetzt nicht 100%, aber ich glaube, das ist auch sehr subjektiv, je nachdem, die Spiele auch anders war.
Ja, aber das ist doch eine super wichtige Frage, oder? Also, was sagst du denn, Johannes, von deinem kleinen Eindruck, den du da hattest?
Ja, ich bin am Überlegen. Also es passt natürlich dieses satirische, dieses Ideal der USA, was auch mit diesen ganzen Looks immer da zelebriert wird. Dann sieht man halt die Kulissen von so Donutläden, also wirklich dieses typische Klischee USA, wie es eigentlich irgendwie zelebriert wird, finde ich, wird hier schön, überspitzt und auch hinterfragt. In der Postapokalypse spielt das dann aber nicht unbedingt mehr so eine große Rolle. Also ich finde am ehesten noch halt im Vault, und wenn halt diese Ideale, die im Vault zelebriert werden, halt auf die Realität treffen.
Und du, Candy, hat's für dich, also du sagst, es ist subjektiv, aber für deine Community stellvertretend hat es den Ton getroffen. Für alle Fallout-Fans da draußen, sprichst du jetzt.
Die Last auf meinen Schultern. Uff.
Ja.
Tatsächlich, also die Serie selbst trifft das Fallout-Feeling sehr gut. Vor allem, die haben ja viel Musik aus den Spielen genommen, die in den Radios läuft. Du hast die ganzen Kulissen, du hast doch die, ich hau jetzt mal nur so ein paar Namen raus von Items, die in dem Spiel vorkommen, oder von Themen, die in dem Spiel vorkommen. Egal, ob es Nuka-Cola ist, Vault-Tec, es gibt Vaults, wir haben Sugar-Bombs, wir haben Cram, ich habe Superkleber rumliegen sehen, wir haben eine Werbung von Krogner, der Barbar, wir haben Pip-Boys am Arm, wir haben Stimpaks, die gespritzt werden, wir haben Redaways, die auf dem Tisch rumliegen, es gibt Leute, die pfeifen sich Jet als Droge rein, es gibt die Bruderschaft, die mit Power-Rüstung rumrennt, es gibt Raider, es gibt Ghule, es gibt Wackelköpfe, so Bobbleheads, Mr. Handy-Roboter, und suchst dir aus. Also das alles einzubauen als kleine Gimmicks, die einfach irgendwo im Hintergrund sind, oder vielleicht hält es jemand in der Hand oder es liegt irgendwo einfach rum, ist, da steckt das Herz am rechten Fleck. Also diese Stimmung selbst ist absolut, also wenn man das guckt, man hat eine Weile kein Fallout gespielt, bekommt man definitiv Bock, wieder mal das Spiel anzuwerfen.
Okay, sehr cool, weil ich als Nicht-Ahnung habe, habe mich natürlich die ganze Zeit gefragt, sind da irgendwelche Easter Eggs versteckt? Also klar, Stimpak und Pip-Boy habe ich natürlich erkannt, und die Bobbleheads und die ganzen Marken, aber zum Beispiel den Superkleber nicht, oder die, falls irgendwelche Figuren so am Rande auftauchen, die in den Games dann eben wichtig sind. Das ist natürlich total cool, dass du das dann so bewerten kannst und eben meinst, dass da viel davon auch auftaucht.
Und wir haben noch nicht mal alles gesehen, es kommen noch 4 Folgen. Wir haben einen Super-Duper-Markt, haben wir auch noch irgendwo gehabt. Was ich noch nicht gesehen hatte, war zum Beispiel eine Red Rocket Tankstelle. Diesen Donut Shop, den du gesehen hast, der war allerdings so runtergeschuft oder runtergeruppt oder kaputt und zerstört, dass da gab's kein kein Aufkleber oder kein Titel oder kein Bild, weil es gibt eine eigene Donut-Kette in Fallout, das nennt sich Solcom Joe's oder Solcom Joe's oder Solcom Joe's, irgendwie sowas, so eine Donut, wie Dunkin' Donuts, so eine Verarsche ein bisschen, ne? Und man sieht ja diesen komischen Donutladen da so ein bisschen im Hintergrund, aber die gehen halt nicht rein. Aber wie gesagt, es sind viele, viele, viele Anspielungen auf Items und Sachen, die halt in dieser Welt vorkommen. Was ja die Welt ja auch so charmant macht, weil sie ja so lebendig ist dadurch, weil es halt so viele Eigenheiten gibt. Und das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich.
Und was ich sehr gut finde, also deine Aufzählung, das klingt ja fast ein bisschen so, als sei es so, okay, da gibt's das Easter Egg, da gibt's das Easter Egg für mich und wahrscheinlich dann Schlogger für dich auch. Also mir ist es nicht negativ aufgefallen. Das ist ja irgendwie das Risiko, dass solche Szenen irgendwie so prominent dargestellt werden nach dem Motto, man filmt jetzt darauf und als Nicht-Fan denkt man so, aha, okay, ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt, aber ich finde, das hat hier überhaupt nicht so gewirkt. Also ich finde das alles sehr organisch. Also diese ganze Welt hat sich super ergeben. Also natürlich, ne, bestimmte Motive kannte ich, aber viele Sachen, vor denen, die du jetzt aufgezählt hast, hatte ich so, okay, ja, habe ich vielleicht mal in so einem Nebensatz mitbekommen, dass das existiert. Aber ich fand, es war nicht dieses auf die Nase drücken nach dem Motto, guckt mal hier, es ist ein Easter Egg und alle, die ihn nicht kennt, jetzt habt ihr ein paar Sekunden irgendwie verschenkt.
Ja, stimmt, das fand ich auch. Oder auch dieses, was du eben meinst, dass man den Zuschauer so ein bisschen für dumm hält und ihm alles vorkaut und die Kamera eben ewig lang draufhält, damit das auch ja entdeckt. Mhm. Ist mir nur an einer Stelle negativ aufgefallen, als sie eben unendlich oft Stimpak gesagt haben. Aber das war sonst, ich fand Pip-Boy taucht dauernd auf, wird aber recht spät erst gesagt. Und ansonsten ist mir, wie gesagt, gar nichts aufgefallen. Und das ist ja gut dann, dass es eben nicht negativ auffällt, dass es einem so ins Gesicht gequetscht wird. Genau, das fand ich auch.
Wie sieht's aus, schauspielmäßig, wer da alles mitspielt, gut, schlecht, was sagt ihr?
Ich weiß gar nicht, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, was die Serie angeht, ich weiß gar nicht warum, weil, weiß ich nicht, ne, Amazon hat schon gute Serien produziert, schlechte Serien produziert, ich bin mit dem Cast ziemlich zufrieden, besonders fand ich Walton Goggins als den Ghoul richtig cool und auch Ella Purnell, spreche ich sie mal aus, als Lucy, fand ich auch richtig gut, die dieses, ja, sie als naive Person, die halt im Vault aufgewachsen ist, kommt in diese völlig kaputte Welt und merkt dann, ui, die USA ist gar nicht, es ist alles gar nicht so schön und sie versucht das alles so zu retten und merkt dann, nee, eigentlich will jeder sie umbringen.
Ja, und dann noch den du jetzt nicht aufgezählt hast, den Aaron Moten oder wie auch immer man den ausspricht, den fand ich auch, also ich kannte den am wenigsten, den Walton Goggins, den kannte ich aus The Shield, die Serie. Da habe ich den immer recht prominent im Kopf. Und die Ella Purnell, das war so ein Gesicht, von dem ich wusste, ich kannte die irgendwoher, mir ist aber nicht eingefallen, woher. Ich glaube, ich kenne sie aus dieser komischen Kinderbuchverfilmung, die Insel der sonderbaren Kinder oder so. Und den Aaron Morton, von dem habe ich noch nie gesehen. Und ich fand den total faszinierend, weil ich war so hin und her gerissen zwischen, spielt der schlecht oder spielt der gut? Weil der immer so ein Resting-Bitch-Face hat, möchte ich jetzt mal sagen. Aber wenn er dann Schauspieler muss, dann hat er dann doch funktioniert. Also von daher war ich mit den Schauspielern auch zufrieden. Und du, Kenny?
Tatsächlich, was du gerade meinst, dass er so ein bisschen Resting-Bitch, ich glaube, es liegt auch nicht an dem Schauspieler selbst, sondern an der Rolle, die er spielen muss. Weil das tatsächlich die unsympathischste Figur ist oder allgemein die unsympathischste Storyline, und zwar die der stählernen Bruderschaft. Die ist, je nachdem, welches Spiel man spielt, hat die ihre guten, ihre schlechten Seiten. Seit Fallout 4 ist die sehr verrucht, würde ich jetzt sagen, weil die Bruderschaft sehr merkwürdige Entscheidungen trifft und auch sehr merkwürdige Charaktere bei sich beschäftigt hat. Man muss mal so ausdrücken. Tatsächlich, ich finde die Vault-Geschichte von Lucy und mit ihrem Vater und das alles, das fand ich mega geil. Also allgemein der Vault, der fühlt sich richtig an wie so ein Vault. Weil die meisten Fallout-Spiele fangen ja in solchen Vaults an. Egal, ob es jetzt Fallout 3 oder Fallout 4 ist, da fängst du ja immer in solchen Vaults an und kommst dann raus. Oder auch in Fallout 1 zum Beispiel, das allererste. Und hier lernst du wieder einen weiteren Vault kennen. Das Ding ist, dass wie weit wisst ihr Bescheid über Vault-Tec und über die Experimente, die in diesen Bunkern durchgeführt wurden?
Also ich weiß nur, dass eben jeder Vault was bestimmt Eigenes hat, so um jetzt spoilerfrei zu bleiben. Mhm. Und in der Serie selbst teasern sie es ja an mit, wir wissen die Wahrheit oder so. Das fand ich schon super spannend, weil ich es ja nicht wusste, was die Wahrheit ist. Deswegen hätte mich das schon ein bisschen angereizt, die Serie dann auch weiterzugucken, wenn ich noch mehr Folgen gehabt hätte. Aber nichts genau. Also mir wurde schon erzählt, was bestimmte Walls eigen haben. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, mir wurden nur zwei Beispiele genannt, was es hier dann konkret sein könnte und wie weit es noch in die Tiefe geht. Von daher bin ich gehuckt.
Ja, geht mir genauso. Ich finde, man merkt relativ schnell, okay, diese ideale Welt, da muss irgendwas dahinter stecken. Das ist ja häufig in solchen Sci-Fi oder auch postapokalyptischen Settings so. Aber mir geht's da wie Schlogger. Ich habe auf jeden Fall Bock, das noch mehr zu ergründen, was dahinter steckt. Oder falls die Serie das in den nächsten 4 Folgen noch macht.
Ja, hoffentlich.
Und da merkt man aber tatsächlich, die Walls waren immer eins der spannendsten Themen, egal in welchen von den Spielen. Da ist es immer so, man kommt aus irgendeinem Wort raus, dann ist man ein bisschen im Ödland unterwegs, levelt sich hoch, sammelt vielleicht ein bisschen Equipment, kauft da was oder macht da irgendwelche Quests. Und irgendwann, wenn man die Karte entdeckt oder erkundet, findet man irgendwann einen anderen Vault, wo man dann meistens auch reingehen kann. Und da findet man währenddessen was raus. Es hat so ein bisschen was Mystery-mäßiges. Ich weiß noch, bei Fallout 3, wo ich den ersten Vault rein bin, hast du so eine Art Halluzination. Das war mega gruselig. Und dann musst du halt so an den Computer-Terminals dich durchlesen, dann findest du langsam raus, was da passiert ist. Und wir erfahren nicht viel über die Vaults. Wir wissen, in ganz USA, überall verteilt, sind diese Bunker installiert mit verschiedenen Nummern, die dreistellig sind. Also das kann von Vault 1 bis Vault 700 sonst irgendwas sein. Wir wissen es nicht. Wir haben keine genaue Anzahl, wie viel es davon gibt, weil vieles auch geheim war. Und jeder Vault hat irgendwas anderes gemacht. Also irgendwelche Experimente, Langzeitexperimente, Kurzzeitexperimente. Das berühmteste ist eins, wo ein Mann mit 500 Frauen oder 5000, oder ich glaube so 500 Frauen, ich will jetzt nicht lügen, eingesperrt war. Und da gibt es ein Gegenwort dazu, wo eine Frau mit 500 Männern eingesperrt war. Und man einfach wissen wollte, was ist da passiert. Und so gibt es auch viele, viele andere, wo auch andere Experimente gemacht wurden. Egal. Hier haben wir was Besonderes, und zwar haben wir den Vault 33. Und der besteht scheinbar aus drei verschiedenen Vaults, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und da wird auch irgendwie so ein bisschen Handel betrieben und auch wird zwischen den Walls so ein bisschen kommuniziert und auch Bewohner ausgetauscht. Aber wir wissen es nicht. Und das ergibt so ein Mystery-Element, dass es sich langsam aufklärt, was ist da eigentlich los? Warum gibt es den Vault? Was macht der Vault? Wer ist da der Aufseher? Wer ist der Chef? Ne? Und das haben die hier wieder gut umgesetzt, wie auch in den Spielen, dass du rausfinden willst, was geht da ab? Was ist da passiert? Und das fand ich richtig, richtig gut tatsächlich. Das finde ich die interessanteste Storyline. Dann haben wir die Geschichte des frustrierten Ghouls, der ja quasi schon zum Tag der Bomben quasi schon ein erwachsener Mensch war, der dann Jahrhunderte noch weitergelebt hat, weil Ghouls sind quasi unsterblich. Ja, kein Wunder, dass der irgendwann gefrustet ist. Wenn du 200 Jahre alt bist, dann bist du irgendwann schlecht gelaunt. Tatsächlich, ich kann's ihm nicht verübeln. Und dann hat man halt noch die Geschichte mit der Bruderschaft, die halt immer so ein bisschen merkwürdig ist. Wobei ich's hier geil finde, da gibt's einen Running Gag mit dem Toaster. Habt ihr den mitbekommen?
Nee.
Wir haben die eine Szene, wo dann ein Toaster quasi erwähnt. Und es gibt halt einen Running Gag in der Fallout Community, dass die Bruderschaft Angst vor Toastern hat. Weil sie allgemein Angst vor Technologie haben, weswegen die alle sammeln wollen und wegschließen wollen, damit keiner sie missbrauchen kann. Gibt's halt diesen Running Gag, die haben Angst vor Toastern, und das haben die ja genau aufgegriffen in dem Einsatz. So, ach, Toaster. Geil, okay. Was machen eigentlich Toaster?
Cool.
Das fand ich richtig geil.
Ja, wir haben hier erstmal Lucy mit dem Vault, die, was weiß ich, was da mit dem Geheimnis dahinter steckt. Dann, wie du gesagt hast, den Ghoul mit der tragischen Backstory, die langsam aufgedeckt wird und der eben total resigniert ist und frustriert ist. Der trifft dann auch auf Lucy, die ja noch total optimistisch ist, weil sie aus dieser heilen Welt kommt. Und den Maximus, der aus so einer Militär-Armee-Kultur kommt. Und du sagst schon, dass der total unsympathisch ist, weil er eben total viel Mist miterlebt hat. Und das ist auch spannend, wie sich das dann so entwickeln wird. Wir sehen ja in den 4 Folgen schon eine gewisse Änderung in seinem Verhalten. Und wie die dann sich gegenseitig beeinflussen werden, finde ich dann auch noch interessant. Ach, und der Hund. Es taucht ja auch ein Schäferhund auf, oder? Das ist doch auch ist es in Fallout 4 oder Fallout, wie hieß er, 78, 76 hast du auch so einen Hund, oder?
In Fallout 4 gibt's einen Hund. Du kommst aus dem Vault quasi raus, bist anfangs in so einer kleinen Siedlung. Wenn du dann weitergehst, kommst du zu so einer Red Rocket Tankstelle und da triffst du dann auf diesen Schäferhund. Es gibt aber auch in Fallout 3 den Schäferhund, den du auf einem Schrottplatz findest als Begleiter.
Okay.
Also das ist so ein Thema, was immer wieder vorkommt, so Hunde als Begleiter in dem Spiel. Allerdings, der Hund hier hat eine Besonderheit, und zwar gehört der einem Enklave-Wissenschaftler. Das ist ja quasi noch eigentlich die vierte Storyline, die so nebenbei so ein bisschen nur angehaucht wird. Wir treffen da diesen einen Wissenschaftler, der scheinbar irgendwas zu wissen scheint. Wir wissen nicht was. Der weiß viel zu viel auch über die Vaults. Und der hat einen Hund und der Hund hat einen ganz merkwürdigen Namen, den mir auch jetzt gar nicht aufgeschrieben hat. Irgendwas mit
CX404 oder so.
Genau, danke. Das ist mein toller Spitzname für einen Hund, oder? CX404. Wer würde ihn nicht so nennen? Mein anderer nennt ihn Goldie, Rex oder so. Nein, er nennt ihn CX404. Wunderbar. Aber es hat ja seinen Grund. Das wird ja auch erklärt. Und das ist quasi noch eine weitere Storyline, und zwar die Enklave, die auch noch eine sehr wichtige Rolle in der Fallout-Welt spielt, weil das so quasi der Gegenpol zur Bruderschaft ist. Aber die wird hier in den ersten vier Folgen nur leicht angehaucht, von daher muss man die jetzt nicht viel erwähnen. Und was ich noch vermute, wir hatten uns ja den Trailer angeguckt, auch von der Serie, und da sieht man irgendwo diese Flagge von der New California Republic, die NCR. Die ist in Fallout New Vegas tatsächlich sehr prägnant, weil die halt in Kalifornien quasi wie so eine Art Regierung, Land, Nation oder sowas darstellt. Ich weiß gerade auch gar nicht, ob die jetzt was mit der Enklave zu tun hat oder nicht, aber da fehlt mir die Info, weil ich halt New Vegas nicht gespielt habe. Aber das glaube ich, das wird später auch noch eine Rolle spielen, glaube ich.
Okay, cool.
Also wir haben hier viele Fraktionen, die halt in den Spielen auch vorkommen, und die werden ja sehr gut eingeleitet, wie ich finde.
Ja, und sonst, wir können ja mal auf irgendwas zukommen, wo auch Johannes und ich drüber sprechen können, nämlich einfach, wie wirkt die Serie optisch auf uns. Was ich cool fand, ist, dass die Title Card, also dieses Fallout, was am Anfang kommt, jedes Mal ein bisschen sich ändert und ein bisschen anpasst an das, was passiert. Das ist mir aufgefallen, positiv. Und was mir negativ aufgefallen ist, falls ihr das auch gesehen habt, ist diese komische Unschärfe-Vignette. Habt ihr das auch gemerkt? Also das in der Mitte ist scharf und außenrum oval. Es ist so unscharf, und ich finde, das wirkt total billig, aber das scheint Amazon oder auch Netflix öfter zu machen zurzeit.
Ja, tatsächlich ist mir auch so ein bisschen Unschärfe aufgefallen, aber das benutzen halt viele. Das sind so Stilelemente, genauso wie eine Shaky Cam oder nicht Shaky Cam. Da streiten sich die Geister, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, tatsächlich.
Okay, ja, das ist ja gut. Also besser so, dann ignoriert, was ich gesagt habe. Ich will es euch nicht versauen. Ich habe nichts gesagt. Mir ist es negativ aufgefallen. Ich wünschte, ich hätte es auch nicht gemerkt.
Also wie Schlocker sagt, das Intro ist richtig cool. Da bin ich auch ehrlich gesagt gespannt, was dann in den nächsten vier Folgen noch mit gemacht wird, auch wenn es einfach nur ein netter Gag ist. Ich war super überrascht nicht. Ich war sehr glücklich darüber, wie die Serie allgemein aussieht, weil ich finde, Postapokalypse kann gut aussehen, kann auch super schäbig aussehen, und gerade wenn wir uns einige andere aktuelle oder weniger aktuelle Serien angucken, also ich finde, die Avatar-Serie ist aktuell ein Beispiel, wie Serien wirklich vom CGI her ganz grauenhaft aussehen, und auch, ich finde, Ringe der Macht, naja, sieht durchwachsen aus, auch von der Inszenierung her, und ich finde, hier merkt man, dass Leute, oder ich habe zumindest das Gefühl, dass hier Leute handwerklich am Werk sind, die wissen, was sie tun, also es gibt hier wirklich tolle Bilder, es gibt hier ganz tolle Shots, es gibt hier Action, und man hat, finde ich, das Gefühl, es wird wirklich in Sets gedreht. Also natürlich wird da viel CGI gewesen sein, aber ich habe hier nicht das Gefühl, wie bei anderen Serien, auch einige der letzten Star Wars Serien, dass irgendwie Leute in so einem 5x5 Meter Set gearbeitet haben und dahinter sind die LED-Wände. Also ich finde das hier super organisch und visuell cineastisch, würde ich fast sagen, gerade im Vergleich zu einigen aktuellen Streaming-Serien. Seht ihr das ähnlich?
Ja, also ich habe Ringe der Macht nicht gesehen, aber auch hier wieder, ich zitiere meinen Mitgucker, der das gesehen hatte, meinte, ihm sei positiv aufgefallen, dass es auf jeden Fall besser als eben diese Serie aussehen würde. Und für meine Nicht-Vergleichsaugen fand ich es auch in Ordnung. Also mir ist es auch, es wirkte auch nicht wie ein CGI-Raum, sondern eigentlich, als wäre Diverses auch draußen gewesen. Und ganz kurz, bevor Kenny antwortet und ich es vergesse, das Outro ist auch noch ganz schön gemacht. So, jetzt du, Kenny.
Tatsächlich, das mit dem Intro und dem Outro, die finde ich wirklich cool gemacht, weil die immer angepasst werden. Also du hast immer dieses Logo und mal ist es blutbespritzt, mal werden da Löcher reingeschossen, und auch die Outros, die verändern sich. Das sieht dann so ein bisschen aus wie Spielegrafik tatsächlich. Das ist echt cool gemacht. Also das finde ich auch, das ist mir positiv aufgefallen. Das will ich nochmal kurz unterstützen, dein Argument. Das finde ich auch sehr gut. Setmäßig, also da ich ja wie gesagt in dieser komischen Vault-Tech-Community drin bin, wo halt nur ein Haufen Fallout-Nutzen nur wechselt, wurden natürlich ein Haufen Bilder von den Sets geleakt, von den Aufnahmen, wo die quasi die Dreharbeiten waren, schon vor einem Jahr, wo da die ersten Bilder veröffentlicht wurden. Und auch da hat man schon gesehen, dass die wirklich Sets gebaut haben. Irgendwo auch draußen, vielleicht auch in Studios, keine Ahnung. Aber das sind richtige Sets zum Anfassen, wo du wahrscheinlich, wenn du als Tourist dorthin kommen würdest, würdest du denken, ey cool, ich bin jetzt plötzlich im Ödland. oder ich bin jetzt plötzlich im Vault oder sowas. Das scheinen die wirklich richtig gebaut zu haben. Natürlich sicherlich unterstützt mit CGI, das wird sicherlich so sein, um das Ganze noch abzurunden. Aber, und das ist ja das, was momentan oft auffällt bei vielen Produktionen, du merkst, wurde das alles mit CGI bombardiert, gab's echte Sets oder wurde es irgendwie vermischt? Wenn du die Vermischung hast, sieht's am besten aus. Und das hier sieht wirklich gut aus. Und auch ich bin ein Fan von Ringe der Macht. Ich fand das gut, das sah auch toll aus. War allerdings CGI-lastiger als das hier tatsächlich. Also das hier wirkt echter zum Angreifen. Was ich gerne noch hervorheben möchte, sind zum Beispiel Soundeffekte. Also das heißt, wenn man die Spiele spielt, gibt's ja einen Haufen verschiedene Soundeffekte. Zum Beispiel, wenn man sich ein Stimpack spritzt, gibt's so ein berühmtes Geräusch, was das macht. Oder wenn du eine Powerrüstung anziehst oder aus der Powerrüstung aussteigst, gibt's so gewisse Sounds, die gemacht werden. Und das sind die originalen Sounds hier in der Serie, die auch in den Spielen benutzt werden. Und das wirkt das mega authentisch dann dadurch. Das wirkt dann gewohnt. So, die Geräusche kenne ich doch. Oh ja, das ist ja wie im Spiel. Und das fand ich auch richtig cool.
Ja, ich finde, man merkt halt, also wenn du halt sagst, ne, es gab halt super viele Sets, ich finde, man merkt das auch, es gibt in den Szenen ganz viel Bewegung. Also gerade, ich bin ein ganz großer Star Wars Fan und fand Ahsoka an dem Punkt ganz, ganz scheußlich, weil es so viele Szenen gibt, dass Leute einfach nur rumstehen und miteinander reden und vielleicht mal 2 Meter nach links gehen. Hier werden denn diese Sets auch wirklich genutzt. Also ich denke auch an diese Stadt zum Beispiel, wo es auch so einen kleinen Action-Showdown gibt und der ist richtig cool inszeniert. Da gibt es Bewegung, da wird mit Kamera gearbeitet, was in diesem Volume, was Star Wars Marvel viel nutzen, das ist gar nicht möglich. Und das ist hier so schön, einfach wieder zu sehen, also einfach wirklich Bilder zu sehen, wo ich denke, das ist ein richtig cooler Shot. Das habe ich irgendwie zu wenig in Streaming-Serien und da hat mich die Serie wirklich glücklich gemacht.
Das ist mir auch so aufgefallen, wie gesagt, habe ich ja auch schon gesagt, dass mir die Optik, bis auf diese Unschärfe, die mich manchmal so rausgerissen hat, weil es für mich, ich glaube, es ist so ein modernes Style-Ding, keine Ahnung, oder es würde über irgendwas hinwegtäuschen, da kenne ich mich nicht gut genug aus, aber das war das einzig große Ding, was mir negativ aufgefallen ist und eben so ein bisschen billig hat wirken lassen.
Was man vielleicht akzeptieren muss, das ist, finde ich, der allgemeine Look der Serie. Was die Farben angeht, die sind schon ein bisschen auf Anschlag gedreht. Also ich finde, das passt zu dieser satirischen Überhöhung, dass es so irgendwie idealisiert da sein soll. Aber es sieht halt irgendwie nicht, also der Look ist nicht so dark and gritty der Serie, besonders im Vault. Und da kann ich, glaube ich, auch schon verstehen, wenn Leute sagen, das sieht ein bisschen billig aus, auch wenn ich sagen muss, der Vault sieht auch toll aus. Also das sieht wirklich gut aus, wie in dieser, ja, in diesem Bunker auch unterschiedliche Locations da dargestellt werden.
Ja, der Vault war wirklich stark. Also das Ding ist, das Coole bei Fallout ist, es gibt, je nachdem, wo du gerade bist, wird ja mit den Farben auch gespielt. Du bist halt in den Vaults, da hängen dann überall so Poster rum und das ist alles ein bisschen farbiger, vor allem diese Vault-Anzüge mit ihrem knalligen Blau. Dann hast du mal Szenen im Ödland, zum Beispiel bei Fallout 3 ist das alles immer sehr grünlich gehalten. Bei Fallout 4 ist es eher so, sag mal, diesig, ein bisschen leicht neblig, aber halt farbgetreu. New Vegas ist dann eher so ein bisschen, ja, bräunlich, ne, so wüstenmäßig, so leicht orange vielleicht angehaucht. Und hier ist es eher klar und bunt, aber halt nicht übertrieben bunt, dass es halt kitschig wirkt, wie eine Kulisse, aber halt auch nicht so, dass es übelst düster und deprimierend wirkt. Ich finde, die haben da genau die Nuance getroffen, um das Gefühl von dem Spiel zu greifen. Das haben die wirklich gut getroffen, weil es ist nicht farblos, aber auch nicht zu bunt. Trotzdem ist es bunt und farbenfroh. Wisst ihr, was ich meine? Seid ihr gespannt, wie es weitergeht? Habt ihr Bock drauf? Wollt ihr weitergucken?
Also ich würde gerne weitergucken, weil mich dieses Geheimnis eben interessieren würde von dem Vault 34 oder beziehungsweise dann auch Vault 33 hier. Das hat mich schon ein bisschen gehuckt.
Mir geht's genauso. Ich habe tatsächlich auch, also wir haben abends die erste Folge angemacht, auch schon relativ spät, habe ich gedacht, okay, guckst du vielleicht eine Folge und dann, nö, direkt die zweite, die dritte und die vierte. Also ich habe alle am Stück dann geguckt und ich bin schon ziemlich hooked. Auf jeden Fall weiter zu gucken, direkt, wenn es veröffentlicht wird.
Wann kommt's denn raus?
Ich glaube am 11. April.
11. April und alle Folgen auf einmal auch, oder?
Genau, am 11. April kommt die gesamte Serie. Das heißt, die könnt ihr dann durchbingen. So,
bei Prime.
Genau. Das Gute ist, ich habe nächste Woche, komme ich unter das Messer, wird mein Karpaltunnel operiert, dann bin ich erstmal ein paar Wochen krank. Da habe ich viel Zeit. Und da werde ich mir die Nummer reinziehen, wenn die dann rauskommt. tatsächlich würdet ihr dann in Folge 5 ansetzen und weitergucken oder würdet ihr von vorne anfangen und nochmal auf Deutsch gucken? Weil wir mussten es ja leider auf Englisch gucken.
Ich glaube, ich würde dann bei Folge 5 und dann auf Englisch weitergucken. Aber ich würde mich freuen, weil man kriegt ja immer so einen Screener und da ist so ein riesengroßes Wasserzeichen drauf, damit man den nicht teilt. Und da freue ich mich, das ohne Wasserzeichen sehen zu können, auf jeden Fall.
Das Leid des Redakteurs, der Screener gucken muss. Ja, ja, so ein hartes Leben als Redakteur. Es ist schlimm, schlimm.
Ich weiß, es ist so schwer. Ja. Ich wäre lieber in so einem Vault eingesperrt, als Screener mit so einem Wasserzeichen zu gucken.
Ich möchte mal noch kurz das Thema Gaming Running Gags anbringen.
Ja, gerne.
Fallout ist ja nur ein bisschen übertrieben, überspitzt, sehr brutal, es wird viel gekämpft. Und da kann es mal sein, in den Kämpfen zum Beispiel, dass dir mal, keine Ahnung, es gibt eine Explosion oder es wird geschossen und dir wird dein linker Arm oder dein rechtes Bein abgeschossen, du kannst nicht mehr laufen, kannst keine Waffen mehr halten. Dann ballerst du dir ein Stimpack rein, plötzlich wächst dein Arm nach. Wie setzt du sowas in dem Spiel, in der Serie um, wo Leute halt auch ihre Körperteile verlieren, was wir gesehen haben? Da gibt es eine Szene, ich möchte jetzt sie nicht spoilern, aber da wird quasi mechanisch ein bisschen nachgeholfen. Wie habt ihr das empfunden?
Für mich war das okay. Das habe ich einfach angenommen und ich wusste ja nicht, wie es in den Games ist und ich dachte, das ist halt sowieso, du hast ja schon gesagt, das ist eine Parallelwelt, in der eh alles anders ist. Das heißt, man kann da auch so ein bisschen Fantasie, fantastische Elemente mit reindeuten, was auch immer die Technik da kann, kann sie dann halt einfach. Das war für mich in Ordnung.
Ich fand die Szene richtig, richtig großartig, vor allem, weil man da auch merkt, wie abgeklärt die Leute halt an der Oberfläche sind, nach dem Motto, das passiert halt irgendwie alltäglich, dass mal ein Körperteil abgeschossen wird. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Ja, zack, dann machen wir das jetzt halt. Und auch wie später mit Körperteilen oder einem Körperteil umgegangen wird, was mitgeschleppt werden muss, fand ich sehr unterhaltsam.
Oh ja, ja, tatsächlich. Es gibt auch noch einen Moment, ein Wesen, ich möchte jetzt auch nicht spoilern, ist verletzt und bekommt ein Stimpack und plötzlich wieder komplett gesund. Das finde ich, hat diese Spieldynamik auch sehr gut wieder gefangen. Weil das ist halt Quatsch, ne? In einem echten Leben müsstest du einfach deine Wunden bandagieren, musst ein paar Wochen ausheilen, auskurieren, damit du wieder fit bist. Und hier, Stimpack rein, zack, bist du wieder fit. Alles gut. Das finde ich jetzt stark.
Ja, das passt ja zu dem, nehme ich halt einfach hin. Ist halt so. Passt schon. Spielelogik.
Genau. Das Thema
Was heißt Spielelogik? Fallout-Logik.
Ja, Fallout-Logik. Fallout-Logik ist auch, dass du viel mit dir rumschleppst. Tatsächlich hast du immer ein Inventar, wo du irgendwas mit dir rumschleppst. Tausende Waffen, irgendwelche Gegenstände, Schrott, den du einsammelst, um es dann beim nächsten Händler wieder für Kronkorken zu verkaufen, was ja die offizielle Währung ist. Was wir auch in dieser Stadt sehen, da wird auch mit Kronkorken bezahlt. Finde ich gut. Also ich meine, Kronkorkenhorten ist so ein Ding, ne? Kronkorkenmillionär. Das Witzige ist auch, wenn du halt wirklich so ein Inventar hast, du hast halt kiloweise Gepäck dabei. Du sammelst irgendwelchen Kram, looten und leveln, ne? Das berühmte Spielprinzip. Und wie setzt du das um? Und ich finde das hier geil. Bei der Bruderschaft-Storyline hast du quasi einmal den Ritter, der mit der Powerrüstung rumrennt. Und dann hast du noch einen Lehrling, einen Jüngling, der hinterher rennt mit einer riesengroßen Tasche, die quasi gefühlt größer ist als der Jüngling selbst.
Ja.
Und das ist das. Ja,
und auch der Ghoul und Lucy, die werden ja sich auch über die Golden Rule unterhalten. Und was dann die goldene Regel, was der Ghoul dann sagt, ist ja auch schön, was zum Spiel dann passt.
Also wie gesagt, liebe Leute, wer die Spiele gespielt hat und da in dem Franchise drin ist wie ich, der kommt ja definitiv auf seine Kosten. Egal, ob das jetzt irgendwelche Anspielungen sind, Spielemechaniken oder sonst irgendwas, Brutalität. Das wird wirklich perfekt aufgegriffen. Also wirklich, aus meiner Sicht kann man da wirklich nichts kritisieren. Außer vielleicht, dass in einer Szene die Powerrüstung plötzlich nicht der Helm abgenommen wird, sondern plötzlich geht das Visier vorne auf. Das habe ich in den Spielen noch nie nirgendwo gesehen. Würde ich auch in Frage stellen, ob dann diese Powerrüstung noch strahlungsdicht ist, wenn die einfach so auf und zu gefahren werden kann. Aber gut, sei es drum. In Serien oder allgemein in Filmen ist das ja immer so ein Thema. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Was für Stilmittel benutzt werden, damit ihr Helden ihre Helme verlieren, um dann in der Kamera ihre Gesichtsemotionen zeigen zu können. Und das braucht man natürlich auch hier, wenn du einen Schauspieler hast, muss natürlich das Visier offen sein, damit du das Gesicht sehen kannst, um zu sehen, was fühlt und denkt dieser Schauspieler oder diese Person in dieser Serie. Gut, sei es drum. Habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne loswerden wollt?
Nein, wir können gerne zum Ende kommen.
Geht mir auch so.
Gut, da würde ich sagen, Schlogger, fang du an.
Also, wie gesagt, ich habe jetzt kein negatives, großes Haar hier dran gelassen. Das ist bestimmt ein Ausdruck, den man so sagt. Und ich würde schon sagen, dass ich gerne weitergucken möchte, weil mich eben dieses Geheimnis von dem Vault so interessiert. Der Rest ist nicht unbedingt so spannend, aber ich fand, wie gesagt, den Look ganz okay, bis auf diese unscharfe Vignette. Und ich glaube, jetzt besonders, da du, Kenny, uns erzählt hast, was da als das für die Fans auch alles eigentlich ganz cool gemacht ist, dass da die Fans auf ihre Kosten kommen können und die Leute, die sich einfach für eine futuristisch-satirische Serie interessieren mit einer spannenden Story, die hier werden auch ihren Spaß haben. Also ich würde schon denken, dass das eine Serie ist, die ganz gut bei vielen Leuten ankommen kann und wird.
Ich bin etwas begeisterter als Schlogger. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß mit der Serie. Mir hat der Humor hat funktioniert, die Figuren haben gut funktioniert, auch weil die halt so ein bisschen kratzbürstiger waren als vielleicht am Anfang erwartet. Die sieht toll aus, die Action ist toll. Ich hau jetzt mal hier ganz groß raus. Vielleicht ist es so nach Arcane für mich so eine der besten Videospielumsetzungen, ohne das Spiel groß gespielt zu haben, aber ich kenne die Vorlage von Arcane auch nicht und hatte richtig viel Spaß damit und würde einfach sagen, alle, die Spaß so an Postapokalypse und Sci-Fi haben, die sollten da auf jeden Fall reinschauen.
Dem kann ich mich nur anschließen. Die beste Spielvorlage oder allgemein die beste Spielumsetzung, die ich habe schon viel gesehen, was jetzt Filme und Serien angeht, die Spiele aufgefasst hat, ne, gab das jetzt Assassin's Creed war oder wir hatten ja vor kurzem auch The Last of Us zum Beispiel. Und ich finde, Fallout hat von allen Sachen, die ich jemals gesehen habe, wo ein Spiel zu einem Film oder einer Serie umgewandelt wird, hier die beste Adaption hingelegt. Mit so viel Gags, mit so viel Elementen, die in den Spielen vorkommen, gefüllt. Wenn man da sich jedes Szenenbild einmal anguckt, findet man wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Und es hat mir sehr gut gefallen. Egal, ob es die Musik ist, ob es das Szenenbild ist, ob es die Items sind. Es ist einfach großartig. Und ich finde es toll. Ich bin sehr gespannt. Ich warte darauf, dass die Serie für uns weitergeht, weil wir uns allen fehlt noch 4 Folgen. Und ich habe Bock drauf. Ich habe mega Bock drauf. Und für alle, die gerne Fallout spielen, für mich eine pure, klare Empfehlung.
Nice, cool.
Gut, damit kommen wir zum Ende. Ich wurde gerade schon lange hier. Ich verabschiede mich. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht, überall da, wo es Likes gibt, ne, abonniert uns, liked uns, schreibt Kommentare, seid lieb zu uns. Ich verabschiede mich und damit gebe ich die letzten Worte an meine lieben Kollegen. Schlogger, du darfst anfangen und dann Johannes darf das Ganze beenden.
Alles klar. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet von unserer Besprechung, obwohl wir hier 2 Noobs dabei hatten, was mitnehmen. Aber wie gesagt, wir empfehlen die Serie ja auch mehr und noch mehr. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis denn, tschö.
Dann bleibt mir, glaube ich, nur noch zu sagen, sammelt ab jetzt fleißig Kronkorken, damit ihr gewappnet seid für die Postapokalypse. Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.